Pressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Mayer. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ganz besonders möchte ich begrüßen Elena Singer. Sie ist nämlich neue Sprecherin im Bundesministerium des Inneren. Wenn Sie sich kurz vorstellen.
Vielen Dank. Mein Name ist Elena Singer. Ich bin seit etwa einem halben Jahr im Sprecherteam des Bundesinnenministeriums, war davor in der Pressestelle der Integrationsbeauftragten und war davor auch einmal als Journalistin tätig und freue mich, heute hier zu sein.
Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und ich muss gar nicht weit laufen, um Ihnen unser kleines Begrüßungspaket zu überreichen. Dann starten wir mit dem Kabinett.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Wir hatten heute die 31. Kabinettssitzung der diesjährigen Legislaturperiode. Ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber ich wage mal den Satz, das ist eine der längsten Kabinettssitzungen heute war, weil wir uns sehr intensiv nicht nur mit der internationalen Lage beschäftigt haben, sondern auch mit der Frage der Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Und dazu passt, dass das Kabinett heute den Jahreswirtschaftsbericht 2026 beschlossen hat. Die Bundeswirtschaftsministerin wird den Bericht hier mit dem Titel Investitionen und Reformen für Wachstum und Resilienz um 14.30 Uhr auch in der Bundespressekonferenz entsprechend vorstellen. Ich will Ihnen ein paar wichtige Kernbotschaften nennen, die in diesem Bericht enthalten sind. Es ist oberstes Ziel der Bundesregierung, die deutsche Wirtschaft und den Standort Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Und dafür muss der Reformkurs weitergehen. Das ist auch die zentrale Botschaft dieses Jahreswirtschaftsberichts. Die deutsche Wirtschaft fasst langsam wieder Tritt. In der Projektion für 2026 geht die Bundesregierung von einem Wachstum von 1% des realen Bruttoinlandsprodukts aus. Das zeigt, die wirtschaftliche Entwicklung geht in die richtige Richtung. Und wir haben mit der Rückkehr auf diesen Wachstumspfad auch ein wichtiges Etappenziel erreicht. Gleichzeitig ist völlig klar, wir sind wirtschaftlich noch nicht da, wo wir hinwollen. Die sich abzeichnende positive Entwicklung ist Ansporn, den begonnenen Kurs der Modernisierung, der Stärkung von Investitionen und der entschlossenen strukturellen Reformen dann auch wirklich fortzusetzen. Die Bundesregierung will überbordende Bürokratie entschieden zurückbauen. Die Vorhaben des Entlastungskabinetts, der Modernisierungsagenda und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren werden nun Schritt für Schritt umgesetzt. Mit der Hightech-Agenda Deutschland fördert die Bundesregierung zentrale Zukunftsinvestitionen, Zukunftsinnovationen und mit dem Deutschlandfonds will sie private Investitionen entsprechend auch hebeln. Wir werden die Energiekosten weiter senken mit einem Industriestrompreis, der Ausweitung der Strompreiskompensation für strom- und handelsintensive Wirtschaftsbranchen. Allein 2026 beträgt die Entlastung für private Haushalte und Unternehmen rund 10 Milliarden Euro. Die Regierung wird das Arbeitsangebot ausweiten mit der Aktivrente und der reformierten Grundsicherung. Mit den geplanten Reformen der Sozialsysteme will sie höhere Belastung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern begrenzen. Um die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Deutschlands zu stärken, werden wir die Diversifizierung der Handelsbeziehungen weiter vorantreiben. Hier sind die Stichworte Mercosur und dann sicherlich auch das neue Handelsabkommen mit Indien zu nennen. Soviel zum Jahreswirtschaftsbericht, mehr dann sicherlich auch von der Wirtschaftsministerin später. Dazu möchte ich Sie darüber informieren, dass der Bundeskanzler heute im Bundeskabinett die turnusgemäße Neuberufung der Mitglieder des Rats für nachhaltige Entwicklung bekannt gegeben hat. Die Berufung erfolgt für eine dreijährige Amtsperiode durch den Bundeskanzler. Die konstituierende Sitzung des neuen Rates wird dann zeitnah stattfinden. Dem 15-köpfigen Rat gehören künftig 6 Frauen und 9 Männer an. Die Namen der neuberufenen sowie der wiederberufenen Mitglieder nehmen Sie bitte der Pressemitteilung, die wir entsprechend veröffentlichen werden. Der Nachhaltigkeitsrat berät die Bundesregierung in allen Fragen der nachhaltigen Entwicklung, ist wichtiger Impulsgeber in diesem Bereich und die 15 Mitglieder des Rates stehen mit ihrem fachlichen und persönlichen Hintergrund für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekte von Nachhaltigkeit. Soweit 2 Beschlüsse aus dem Kabinett.
Gibt es Fragen zum Herr Hönig?
Ja, Herr Mayer, Branchenverbände teilen jetzt mit, dass die Bundesregierung die Auktion für Offshore-Windflächen in diesem Jahr verschoben hat. Inwiefern können Sie das bestätigen?
Sie wissen grundsätzlich, dass wir rund um den Nordseegipfel ja auch weitreichende Beschlüsse gefasst haben, die sich insbesondere auch mit dem Offshore-Ausbau beschäftigt haben. Die Beschlüsse halten die Offshore-Energie für Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlbar und ermöglichen neue Investitionen für die Wirtschaft. Sie beziehen sich auf einen Beschluss des Kabinetts von heute aus der sogenannten Top-1-Liste. Dazu will ich vielleicht ergänzen, der Offshore-Ausbau ist aktuell mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, unter anderem verspätete Fertigstellung von Konverterplattformen, also Anschlussmöglichkeiten. Wichtig bleibt hier, dass die richtige Grundlage für erfolgreiche Offshore-Ausschreibungen dann auch geschaffen werden im Sinne der Vereinbarung beim Nordseegipfel. Und wir halten die Ausbauziele trotz der Verschiebung, die Sie eben angesprochen haben, entsprechend auch für erreichbar. Ich weiß nicht, ob das zuständige Energieministerium da noch ergänzen möchte.
Ja, ich kann das bestätigen, was der Regierungssprecher gesagt hat. In der Tat, heute im Bundeskabinett war eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen CDU, CSU und SPD, in dem genau das geregelt wurde, nämlich eine Verschiebung der Offshore-Ausschreibung in 2026, weil die Konverterplattform für die zur Ausschreibung 2026 vorgesehene Fläche N10-1 eben verzögert fertiggestellt wird.
Also nur um das nochmal klar zu haben, im Jahr 2026 finden keine Offshore-Ausschreibungen der Bundesnetzagentur statt.
Okay. Dafür hat das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe heute beschlossen. Die endgültige Entscheidung darüber liegt dann beim Bundestag.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt aus dem Kabinett? Dann Herr Rinke zum Kabinett, aber zu einem anderen Thema.
Ja.
Also, Entschuldigung. Das war jetzt irgendwie kurzfristig entschieden.
Ja, genau. Es war ja auch kurzfristig das Thema erst eben dazu gekommen. Nochmal ganz kurz. Es war ja aber in diesem Jahr nicht nur die regulären Ausschreibungen vorgesehen, sondern auch die Wiederholung der Ausschreibung vom letzten Jahr, für die es keine Gebote gab. Ist die davon auch betroffen? Also geht es nur um die regulär für 26 vorgesehenen Ausschreibungen oder auch um die Nachholung der 25er Ausschreibung?
Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. So wie ich den Gesetzestext verstanden habe, sind keine Ausschreibungen für 2026 dann vorgesehen. Aber da würde ich anraten, noch einmal genau in die Formulierungshilfe reinzuschauen.
Zusatz, Herr Kreuzfeldt?
Nee, ich habe die noch nicht, aber die kriegen wir.
Wenn Sie ins Mikrofon sprechen, dann ist das viel leichter fürs Protokoll.
Alles gut.
Im Kabinett ins Mikrofon sprechen?
Alles gut, keine Nachfrage. Okay.
Dann Herr Rinke mit einem anderen Thema aus dem Kabinett.
Ja, Herr Mayer, Sie hatten eben erwähnt, ganz am Anfang, dass es eine der längsten Kabinettssitzungen war und man sich da intensiv unterhalten hat. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum man dann heute Abend beim Koalitionsausschuss zusammenkommt, wenn man doch in dieser illustren Runde da im Kabinett schon zusammensaß und die wirtschaftlichen Sachen besprochen hat. Und dem Zusammenhang zu heute Abend ist es präzisiert worden, was Sie dann da besprechen wollen.
Nein, der Koalitionsausschuss war im Kabinett kein Thema. Das ist ja ein anderes Format, wo eben entsprechend auch die Partei- und Fraktionsvorsitzenden beteiligt sind. Das sind auch Herr Söder, Herr Spahn, Herr Miersch, die jetzt nicht Mitglieder im Kabinett sind. Insofern ein anderer Kreis. Es gab eine intensive Diskussion im Kabinett. Auch der Bundesbankchef Nagel war anwesend. Das ist immer so, wenn der Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt wurde. Aber es war eben auch wichtig, wirklich auch nochmal einen klaren Blick drauf zu haben, wo wir gerade stehen in der wirtschaftlichen Entwicklung in Zeiten, die geopolitisch ja nicht ganz einfach sind. Und ich habe eben so ein bisschen versucht zu beschreiben, dass wir natürlich nicht da sind, wo wir hinwollen und dass wir noch viel zu tun haben, aber dass wir natürlich schon auch, nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, wir sehen Start-up-Gründungen auf einem sehr hohen Niveau, wir sehen, dass Investitionen in Deutschland massiv zunehmen. Wir sehen auch generell eine Reihe von Indikatoren, die sich verbessern, aber wir sehen auch, dass der Blickwinkel von internationalen Investoren sich auf Deutschland und Europa gerade ein Stück weit verändert, ja, und viele auch genauer hinsehen und sicherlich auch Deutschland, Europa vielleicht nicht als, ja, vielleicht sage ich es doch, auch als sicheren Hafen vielleicht sehen. Und das sind natürlich Entwicklungen, da sind wir sehr nah dran. Das ist einer der beiden strategischen Schwerpunkte des Bundeskanzlers und auch dieser Bundesregierung. Und deshalb ist, glaube ich, auch gut, wenn man sich da sehr genau Zeit für nimmt. Aber wie gesagt, der Koalitionsausschuss ist davon unbenommen, auch wenn sicherlich die Themen Wettbewerbsfähigkeit, Verteidigungsfähigkeit auch da eine wichtige Rolle spielen werden.
Zusatz, Herr Rinke?
Kurz nachfragen, weil Sie Herrn Nagel erwähnt haben. Hat der Bundesbankpräsident irgendwas gesagt zu den deutschen Goldreserven, die in New York liegen,
die besorgt ist? War kein Thema im Kabinett.
Danke. Dann Herr Kreuzfeldt.
Ja, noch mal kurz zur Länge der Kabinettssitzung. Lag die lange Dauer jetzt ausschließlich am Jahreswirtschaftsbericht? Also darüber ist so lange diskutiert worden, ja?
Wie schon gesagt, internationale Lage und Jahreswirtschaftsbericht, also zwei Dinge, die uns in dieser Woche und auch in der letzten Woche ja sehr intensiv beschäftigt haben. Deshalb war es eine sehr, sehr intensive Diskussion. Das sind die beiden großen Schwerpunkte in der Arbeit der Bundesregierung, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas zu verbessern. Wir sind dann noch lange nicht am Ende. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, auf den 12. Februar, wo sich die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen werden, sich einen ganzen Tag lang nur mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit auseinandersetzen werden. Auch diese Dinge müssen vorbereitet werden. Wir lassen da nicht nach. Wir bleiben da auch ein Stück weit ungeduldig und versuchen, dieses zarte Pflänzchen, von dem ich gerade gesprochen habe, diese positive Entwicklung, die wir sehen, deutlich zu verbessern. Und deshalb war der Austausch eben auch sehr umfangreich und intensiv.
Können Sie ganz grob sagen, wie lang ging die Debatte um den Wirtschaftsbericht?
Ich habe die Zeit nicht gestoppt, tut mir leid.
Herr Hensch.
Herr Mayer, vielleicht dann nochmal auf den Koalitionsausschuss, weil das ja jetzt zusammenhängt mit dem Thema Wirtschaft, wo Sie ja sagen, das ist Priorität Nummer eins. Also inwiefern sind denn heute Abend überhaupt irgendwelche Beschlüsse zu erwarten zu wichtigen Themen oder ist das eher ein Arbeitstreffen oder wie muss man das einordnen? Weil die Pressekonferenz ist ja schon relativ früh.
Ja. Wir sind als Bundesregierung ja an diesem Koalitionsausschuss beteiligt, aber Sie wissen natürlich, dass das Format ein bisschen ein anderes ist. Deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, da jetzt im Detail drüber zu sprechen. Was ich aber grob in der Tat sagen kann, nochmal die beiden strategischen Schwerpunkte dieser Bundesregierung, Freiheit in Europa zu verteidigen, unsere Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen und auf der anderen Seite die Wettbewerbsfähigkeit, auch die Resilienz, nicht nur unserer Volkswirtschaft, sondern auch unserer Gesellschaft zu stärken, sind sicherlich zwei Dinge, die auch im Koalitionsausschuss dann reflektiert werden. Ich will aber auch sagen, wenn dies ein Koalitionsausschuss sein sollte, der entsprechenden Arbeitscharakter hat und der auch ein Stück weit zur Normalität wird, dann ist das durchaus etwas, was wir begrüßen und was durchaus auch richtig ist. Wie gesagt, mehr ins Detail hier von der Bundesregierung möchte ich da im Vorfeld nicht gehen. PK dann heute Abend.
Herr Jung, Entschuldigung, das ist das Falsche. So, jetzt bitte.
Nochmal anschließend an Herrn Rinke. Hält denn die Bundesregierung das deutsche Gold in New York für sicher?
Das BMF.
Genau, wobei wir da auch nichts konkreter öffentlich dazu sagen können. Das ist die Verantwortung der Bundesbank. Die Bundesbank behält die Goldreserven im Blick. Und ich meine, dass Herr Nagel sich da auch gestern dazu geäußert hätte.
Genau, aber der Bundesbankchef könnte ja auch eine andere Haltung haben als der Bundesfinanzminister, als der Bundeskanzler. Darum wollte ich Ihre politische Einschätzung hören. Insbesondere, weil Herr Trump ja auch die FED angreift, versucht den FED-Chef zu deinstallieren. Dementsprechend ist es ja zumindest auf der politischen Bühne ein Thema, was mit den Goldreserven in Deutschland ist. Und weil Deutschland ja auch aus Frankreich zum Beispiel das komplette Gold die letzten Jahre hergeholt hat.
Die Bundesbank agiert da unabhängig und die Unabhängigkeit respektieren wir.
Dann bleiben wir beim Kabinett, wechseln aber vielleicht den Aspekt. Bitte schön.
Ja, und zwar ist heute ja im Kabinett auch die nationale Tourismusstrategie gewesen. Und unter anderem wird ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum die Kabinettssitzung so lange gedauert hat, aber überraschenderweise taucht da der Aspekt der Arbeitszeit auf. Ist das Thema Änderung der täglichen Höchstarbeitszeit auf eine Wochenhöchstarbeitszeit dort näher konkretisiert worden? Ans Wirtschaftsministerium. Da ist der Tourismuskoordinator und Häfenkoordinator ja angesiedelt.
Genau, so ist es. In der Tat, die nationale Tourismusstrategie wurde heute auch beschlossen. Die nationale Tourismusstrategie ist ein umfassendes Strategiedokument, das die Aktivitäten der Bundesregierung insgesamt im Bereich des Tourismus bündelt und in diesem Zuge eben auch die für die Branche sehr wichtige Änderung, die bereits im Koalitionsvertrag ja angelegt ist, von einer täglichen auf eine Wochenarbeitshöchstzeit. Und nähere Details aber zu diesem Gesetzgebungsverfahren liegen dann beim federführenden BMAS.
Weiter ans BMAS?
Ja, als federführendes BMAS kann ich dazu sagen, dass wir das zur Kenntnis genommen haben. Das ist sozusagen Darstellung des Koalitionsvertrages, wie was da vorgesehen ist. Wir als Haus haben einen sehr ausführlichen Dialog mit den Sozialpartnern zu dem Thema geführt, den wir jetzt auswerten. Sie können sich vorstellen, dass es da sehr unterschiedliche Positionen gibt. Man muss bei dem Thema immer beide Seiten im Blick haben. Flexibilität für die einen bedeutet im Zweifelsfall mehr Belastung für die anderen. Und genau diese Balance zu halten, daran sitzt das Haus jetzt und wird in der ersten Jahreshälfte vermutlich einen Referentenentwurf vorlegen.
Zusatz? Nachfrage, ist denn schon über Zeiten gesprochen worden?
Na, also es wird gerade an einem Entwurf gearbeitet.
Ich kann vielleicht auch nochmal zum Kabinett nochmal ergänzend erklären, dass die nationale Tourismusstrategie im Vorfeld einer der abgestimmten Punkte war, die auch ohne Aussprache beschlossen wurden. Also insofern war jetzt im Kabinett kein weiteres Thema und der Rest ist so wie dargestellt.
Weitere Fragen zum Kabinett sehe ich nicht. Dann doch Herr Jung.
Aber nur fürs Protokoll, wie lange dauerte sie denn?
Ich merke schon, ich habe hier hohe Erwartungen, weil ich habe die Zeit nicht gestoppt. Ich will aber vielleicht mal sagen, Länge von Diskussionen sprechen nicht immer für Qualität. Heute auf jeden Fall. Es war eine sehr hochkarätige Diskussion, die auch wichtig war, wie gesagt, um die nächsten Schritte voranzutreiben, wirtschaftlich unser Land nach vorne zu bringen. Aber die Zeit habe ich nicht gestoppt.
Eine Stunde, 90 Minuten, so Pi mal Daumen.
Zeit habe ich nicht gestoppt.
Ja, aber das müssen Sie ja sagen, wenn Sie sagen, einer der längsten, dann provozieren Sie das doch. Dann müssen Sie uns ja was geben.
Eine der längsten.
Dann hat Herr Mayer uns noch eine Ankündigung mitgebracht.
Genau, formell noch die Ankündigung. Ist jetzt kein Geheimnis, aber da wir das am Freitag noch nicht ankündigen konnten, möchte ich das hier gerne nachholen. Morgen am Donnerstag, den 29. Januar, wird Bundeskanzler Merz ab 9 Uhr im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zu den Ergebnissen des informellen Europäischen Rates vom 22. Januar und zur aktuellen außenpolitischen Lage im Deutschen Bundestag abgeben.
Gibt es Fragen dazu? Herr Rinke.
Das passt. Ich wollte nämlich nach seinem gestrigen Treffen mit dem grönländischen Ministerpräsidenten fragen. Das wird er wahrscheinlich auch erwähnen. Da das ja nicht öffentlich war, können Sie uns vielleicht teilhaben lassen, was der Kanzler da mit Herrn Nielsen besprochen hat und wie besorgt er ist, dass möglicherweise die USA doch noch mal Druck auf Grönland ausüben könnten.
Also der Bundeskanzler hat in seinem Gespräch mit Frau Frederiksen und Herrn Nielsen Dänemark und Grönland erneut Deutschlands Solidarität zugesichert. Deutschland wird als europäischer NATO-Verbündeter mehr für die Sicherheit im hohen Norden im Rahmen der NATO entsprechend auch tun. Das ist ein gemeinsames transatlantisches Interesse und es ist durchaus auch unser Interesse, die Diskussion rund um dieses Thema genau jetzt auch in diese Richtung zu lenken. Wir haben immer wieder betont, dass die Stärkung der Sicherheit im hohen Norden am Ende gemeinsames Interesse ist von uns, von Grönland, von Dänemark, aber auch im Rahmen der NATO. Und dort ist die Diskussion eben auch, wo sie jetzt hingehört. Und das wurde nochmal deutlich gemacht. Ich glaube, ich kann auch sagen, dass durchaus auch registriert wurde, wie geschlossen Europa und auch wie klar Deutschland hier in dieser Frage in den vergangenen Tagen und Wochen agiert hat.
Darf ich noch mal kurz nachfragen? Ja, ich fragte nach der Sorge des Bundeskanzlers, dass US-Präsident Trump möglicherweise Grönland doch noch mal bedrohen könnte. Ist das gewachsen nach dem Gespräch?
Wir haben sehr begrüßt, dass es da ja wirklich in der vergangenen Woche zu einer Entspannung gekommen ist. Das war enorm wichtig, weil ich habe hier am Freitag auch gesagt, da waren auch ein paar andere Szenarien denkbar, wie es weiterging. Insofern ist das gut. Gleichzeitig bleibt insbesondere die Sicherheitslage in der Region natürlich etwas, an dem wir weiter gemeinsam arbeiten müssen und an dem die Gespräche sicherlich auch noch nicht beendet sind. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall in Bahnen, die für uns zufriedenstellend sind und da werden wir uns sehr aktiv entsprechend auch dran beteiligen.
Herr Mara.
ARD Hauptstadtstudio, darf ich noch mal zu der Regierungserklärung von morgen, ja, ohne dass Sie die Rede vorwegnehmen, können Sie uns noch mal so ein bisschen sagen, ist es eine Art Standortbestimmung, die wir da erwarten dürfen, oder will er einen Fokus auf ein bestimmtes Thema lenken?
Ich glaube, es geht schon noch mal darum, auch die Entwicklung der letzten Woche und auch durchaus der letzten Wochen mit Blick auf die internationale Sicherheitslage, aber auch insbesondere mit dem Blick auf die informelle EU-Ratssitzung am vergangenen Donnerstag entsprechend nochmal zu reflektieren. Der Bundeskanzler hatte bisher keine Gelegenheit, das eben auch im Hohen Hause, im Deutschen Bundestag und damit auch der Öffentlichkeit im Gesamtzusammenhang auch nochmal darzulegen, auch seine Lehren daraus nochmal darzulegen, sicherlich auch ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen. Und dazu dient die Regierungserklärung morgen.
Herr Jung.
Ja, nochmal zurück zu Grönland. Herr Mayer, wir hatten das ja letzte Woche schon, aber am Wochenende hat die New York Times nochmal nachgelegt, dass es laut amerikanischen, europäischen hohen Beamten keinerlei Hinweise von Geheimdiensten gäbe, dass China und Russland Grönland bedrohen würden. Das ist ja das Gegenteil von dem, was Herr Merz letzte Woche hier gesagt hat. Hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Auf welchen Erkenntnissen beruht die Risikoanalyse des Bundeskanzlers, der ja behauptet, dass die Russen Grönland bedrohen und nicht die USA?
Ja, Sie hatten in Ihren Fragestellungen am Freitag schon, glaube ich, auch den Bundeskanzler nicht ganz richtig zitiert, weil wir immer wieder von der Sicherheitslage in der gesamten Region gesprochen haben, in der Arktisregion gesprochen haben. Da gibt es ja nicht erst seit dieser Woche oder seit letzter Woche auch gemeinsame Anstrengungen der NATO-Partner, die Sicherheit dort auch zu gewährleisten. Wir wissen, dass Russland, China, auch andere natürlich Interesse an dieser Region haben. Die hat eine hohe strategische Bedeutung. Ich glaube, jeder, der sich auch ein bisschen militärpolitisch entsprechend auskennt, weiß das auch. Insofern ist die Sicherheit nochmal im hohen Norden. Ich würde das weiter fassen als jetzt nur die Frage Grönland. Absolut relevant, und so waren die Aussagen auch zu verstehen.
Ich kann das jetzt gerne hier nochmal raussuchen, aber der Bundeskanzler hat Threats posed by Russia gesagt, mehrfach. Bedrohungen durch Russland, genau, gegenüber Grönland. Dafür gibt es keinerlei Hinweise von offizieller oder inoffizieller Stelle laut New York Times. Möchten Sie das dementieren oder haben Sie andere Erkenntnisse, die Sie uns hier mitteilen können, worauf die Einschätzung des Bundeskanzlers basiert? Da ging es konkret um russische Bedrohung Grönlands.
Ja. Genau, Sie haben Freitag davon gesprochen, dass der Bundeskanzler gesagt hätte, Russland würde die territoriale Integrität Grönlands bedrohen. Wie gesagt, das war, glaube ich, nicht das ganz richtige Zitat, sondern es geht um die Sicherheit in der Region. Und seien Sie versichert, dass wir, nicht nur wir, sondern auch unsere Partner, auch das Verteidigungsministerium hat da am Freitag darauf hingewiesen, da schon eine sehr klare Lageeinschätzung und einen sehr genauen Blick drauf haben.
Dann wechseln wir das Thema. Frau Seiler, bitte.
Ja, es geht um die Drogenvorfälle, die Drogendelikte an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Darum die Frage ans Bundesverteidigungsministerium. Können Sie sagen, gegen wie viele Studierende ermittelt wird und um welche Drogen es sich handelt?
Ja, wir hatten gestern Abend darüber informiert, dass wir derzeit Ermittlungen führen an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, die sich gegen studierende Offizieranwärter richten. Dabei steht der Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Betäubungsmitteln im Raum. In diesem Kontext hat es Mitte Januar eine Durchsuchung auf dem Campus gegeben. Diese Durchsuchung ist eingebettet in bundeswehrinterne Ermittlungen, an denen auch die zivilen Strafverfolgungsbehörden beteiligt sind. Erste disziplinare Sofortmaßnahmen gegen Beschuldigte sind verfügt worden. Und die Anstrengungen der Vorgesetzten vor Ort und der ermittelnden Wehrdisziplinaranwaltschaft sind jetzt darauf gerichtet, den Sachverhalt schnell, umfassend und lückenlos aufzuklären. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, Drogenkonsum, Drogenbesitz ist mit den in der Bundeswehr gelebten Werten nicht vereinbar. Und hier fahren wir auch eine strikte Nulltoleranzpolitik.
Ich würde gerne eine Nachfrage noch stellen. In der Pressemitteilung, aus der Sie ja auch zitiert haben, eben war auch von Ermittlungen wegen entwürdigender Aufnahmeritualen die Rede. Stehen die irgendwie im Zusammenhang, also die liegen ja wohl auch schon länger zurück, stehen die irgendwie im Zusammenhang mit jetzt mit den Ermittlungen bei den Drogendelikten?
Also hier kann ich nicht ins Detail gehen. Es gab aber in jüngster Vergangenheit mehrere disziplinarrechtlich relevante Vorfälle an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Die Vorgesetzten vor Ort haben mit Nachdruck ermittelt und es ist auch mit Konsequenz vorgegangen worden. Aber losgelöst vom Einzelfall ist es natürlich so, dass sich im Zuge der Ermittlungen bisweilen neue Anhaltspunkte ergeben. Es werden ja beispielsweise Zeugen befragt. Es gibt nochmal Eingaben, möglicherweise auch an den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Und losgelöst vom Einzelfall geht, dass natürlich diese neuen Anhaltspunkte nicht ignoriert werden, sondern zu einer erneuten Überprüfung des Einzelfalls dann entsprechend auch führen können.
Dann Herr Höfele dazu, bitte.
Ja, Höfele, DTS. Ich würde gerne die Frage der Kollegin auch noch mal stellen, weil Sie haben sie nicht beantwortet. Um welche Drogen ging es denn da?
Also ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen nicht ins Detail gehen können. Klar ist, und da ist das Soldatengesetz auch sehr eindeutig, Konsum von Betäubungsmitteln ist eine gravierende Dienstpflichtverletzung, die wir nicht dulden. Und sie hat darüber hinaus natürlich auch gegebenenfalls eine strafrechtliche Relevanz. Und darum hat es ja im Zuge der ersten Indikation dann eben auch die Durchsuchung auf dem Campus gegeben und durchgeführt worden.
Noch eine Nachfrage auch zu der Pressemitteilung. Da stand drin, dass Betäubungsmittel von Studierenden auch vertrieben worden sein. Bedeutet das nur innerhalb der Uni vertrieben worden oder haben Bundeswehrstudenten auch nach außen gedealt?
Und dazu kann ich noch keine sicheren oder gesicherten validen Angaben machen. Das ist Bestandteil der Ermittlungen.
Herr Kolmer.
Gibt es schon Informationen oder Dinge, die Sie daraus lernen, die Sie ändern werden für die Zukunft? Gibt es dann einen Ansprechpartner, gerade auch was diese Rituale angeht? Werden Sie da verschärft drauf schauen?
Also ich hatte ja anfangs oder eingangs schon auf unsere Null-Toleranz-Politik hingewiesen, also Drogenkonsum, Drogenmissbrauch, möglicherweise sogar Handel mit Drogen. Das ist eine Dienstpflichtverletzung, das hat strafrechtliche Konsequenzen, das ist mit der inneren Führung, die wir hier in der Bundeswehr leben, mit dem soldatischen Selbstverständnis nicht vereinbar. Und wir werden entsprechend das lückenlos aufklären und auch ahnden, dort, wo es eben Dinge zu ahnden gibt.
Herr Jung.
Ja, möchten Sie dementieren, dass es um Kokainhandel geht?
Zu den Mengen und zur Art der Drogen kann und möchte ich mich heute hier nicht äußern.
Und das andere ist ja, ich war ja selbst bei der Bundeswehr, es kann Nachweis gefordert werden seitens des Vorgesetzten bzw. der Dienststelle. Es könnten Tests gemacht werden, ob illegale Drogen konsumiert werden. Ist dann davon auszugehen, dass die Studierenden an der Uni alle einen Test machen müssen, sodass man sicherstellen kann, dass keine illegalen Drogen konsumiert wurden?
Also wir sind ja mitten dabei, jetzt zu ermitteln und aufzuklären. Es gibt Zeugenaussagen und ob sich dort entsprechend auch Hinweise auf ein Netzwerk jetzt verifizieren lassen, das wird auch Bestandteil der Ermittlungen sein. Und welchen ermittlungstaktischen Ansatz man dann weiter fährt, das ist dann Entscheidung auch der Vorgesetzten vor Ort, in Absprache natürlich mit der Wehrdisziplinaranwaltschaft, die hier die Ermittlungen führt. Und dann natürlich auch Einbindung der zivilen Strafverfolgungsbehörden.
Dann Herr Rusch mit dem Thema Erbschaftssteuer.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Die Diskussion um den SPD-Vorschlag zur Erbschaftssteuerreform ist ja wieder aufgekocht. Demnach sollen ja große Vermögen stärker und kleine und mittlere Erbschaften entlastet werden. Mitte Januar hat der Kanzler die Pläne zurückgewiesen. Hat sich an der Haltung des Kanzlers etwas geändert? Und wie schaut die Bundesregierung generell auf das Thema Erbschaftssteuer?
Erstmal ist, glaube ich, legitim, dass Parteien oder auch Fraktionen gerade zu Beginn des Jahres entsprechende politische Vorschläge machen. Das haben wir, glaube ich, aus allen Bereichen entsprechend auch gesehen. Gibt jetzt auch ein Stück weit eine gesellschaftspolitische Diskussion zu diesem Thema. Es wird auch ein Gerichtsurteil entsprechend erwartet. Ein Update zur Position des Bundeskanzlers, so wie er sie dort geäußert hat, habe ich nicht. Die gilt natürlich weiterhin.
Und wie sieht die Bundesregierung generell zur Erbschaftssteuer?
Ich kann noch mal, bevor das BMF noch mal ergänzt, noch mal darauf hinweisen, dass wir ein entsprechendes Gerichtsurteil erwarten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man sich danach mit diesem Thema dann auch beschäftigen muss. Wie gesagt, aktuell kein Thema innerhalb der Bundesregierung. Das BMF vielleicht noch mal aus fachlicher Sicht.
Ja, wobei ich das im Grunde nur noch mal unterstreichen kann. Wie Sie wissen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer steht aus. Da macht es auf jeden Fall Sinn, das abzuwarten, da zu schauen, was die genauen Implikationen daraus sind. Trotzdem hat auch unser Minister betont, dass es natürlich spätestens da wird man handeln müssen, dass es da jetzt gut ist, dass da verschiedene Reformideen vorgeschlagen sind. Und das wird man sich dann im Zuge des Urteils anschauen.
Herr Jung dazu?
Ist es denn überhaupt das Ziel des Bundeskanzlers, die Ungleichheit in Deutschland zu verringern? Also angesichts der Experten, die ja sagen, das ist mittlerweile demokratiegefährdend, dass es immer mehr Superreichtum gibt und immer mehr Armut.
In der Pauschalität, wie Sie diese Frage stellen, glaube ich, kann ich das zumindest für den Koalitionsvertrag und auch für die Bundesregierung bejahen. Wenn Sie jetzt konkret nochmal auf die Frage Erbschaftssteuer hinaus wollen, der Bundeskanzler hat, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch nochmal gesagt, dass es bei jeglicher Überlegung für Veränderungen im Bereich der Steuer nicht um zusätzliche Belastung für Unternehmen gehen kann, sondern wir eher daran arbeiten, Unternehmen entsprechend auch zu entlasten. Das mal so als pauschale Vorgabe, auch in welche Richtung wir entsprechend denken. Alles Weitere dann sicherlich nach dem Gerichtsurteil.
Zusatz?
Aber wenn er die Ungleichheit verringern will, dann muss man ja oben nehmen, um unten zu geben. Das ist ja die reine Logik einer Schere zwischen Arm und Reich. Aber das lehnt der Kanzler ab.
Das ist ein guter Versuch, aber alles, was wir tun im Bereich der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, dient ja mal nur, um ein Beispiel zu nennen, ja, der Mindestlohn in Deutschland steigt. Wir arbeiten sehr, sehr intensiv daran, mehr Menschen in Arbeit zu bringen, damit Menschen in der Lage sind, sich auch selbstständig wirklich ein gutes, vernünftiges Leben aufzubauen. Das, alle unsere Ziele in dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik sind darauf ausgerichtet, ja, dass Menschen teilhaben können an der Gesellschaft. Und deshalb ist das eine absolute Priorität für uns, unabhängig jetzt von den Kategorien, die Sie aufgemacht haben.
Dann wechseln wir erneut das Thema. Bitte schön.
Ja, hallo. Wir sehen seit einer Woche Angriffe auf Geschäfte, auf die türkische Botschaft, Besetzung der Parteizentralen der Regierungsparteien durch Anhänger der YPG. Wie bewertet der Bundeskanzler diese Angriffe?
Dazu habe ich im Moment nichts mitzuteilen. Ich schaue mal zu den Kollegen vom BMI oder vom AA, ob es da was zu ergänzen gibt. Habe ich momentan keinen Sachstand für Sie.
Also geht es hier um Besetzung hier in Deutschland?
Hier in Deutschland, genau. Also in München, in Stuttgart wurden Parteizentralen besetzt, Angriff auf die türkische Botschaft, auf Geschäfte in Dortmund.
Das wäre eine Frage des Innenministeriums.
Vielleicht das Bundesinnenministerium, ob Sie da...
Ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen, da liegen mir keine Erkenntnisse vor.
Okay, vielleicht nachreichen?
Gegebenenfalls kann ich das nachreichen, ja.
Dann gehen wir zurück zu Herrn Höfele und dem Thema Feinstaub.
Genau, die Frage geht ans Umweltministerium. Die Feinstaubbelastung war in den letzten Tagen ja extrem hoch in Deutschland. Das Umweltbundesamt sagt, dass da auch Holz- und Pelletöfen einen wichtigen Anteil daran hätten. Frage: Teilt auch das Ministerium diese Einschätzung?
Grundsätzlich ist es so, dass die Feinstaubbelastung hinsichtlich ihrer Ursachen tatsächlich dann auch gerade was Holzöfen oder andere Schornsteinabgase betrifft, etwas sehr Kommunales ist, etwas sehr lokales Thema ist. Und da muss man vorsichtig sein mit pauschalen Aussagen. Insgesamt ist es so, dass wir jetzt aktuell vor allem aufgrund der Inversionswetterlage und nicht nur wir, sondern auch andere Länder in Europa eben ein temporäres Belastungsproblem haben, das nicht nur auch aus deutschen Quellen sich speist. Insofern kann ich sagen, dass es auf jeden Fall gut ist, dass es auch schon zu verbesserten Anforderungen eben an eben so kleinen Feueranlagen, wie es im Fachsprech heißt, gekommen ist. Das führt, hat zu einer deutlich verbesserten Luftqualität geführt, aber eine spürbare Verbesserung der aktuellen Situation wird sich jetzt vor allem durch eine geänderte Wetterlage ergeben.
Nachfrage, also es gibt schon einige Experten, die sagen, da gibt es einen ganz eindeutigen Zusammenhang mit den Holz- und Pelletheizungen. Deswegen nochmal die Nachfrage, vielleicht auch ans Wirtschaftsministerium. Gibt es irgendwelche Überlegungen in der Bundesregierung, die Förderpraxis für diese Heizung nochmal auf den Prüfstand zu stellen?
Sie kennen den angekündigten Zeitplan zum sogenannten Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz oder jetzt bald Gebäudemodernisierungsgesetz. Da gibt es jetzt aber heute keinen neuen Sachstand.
Herr Kreuzer.
Wo Sie jetzt gerade den aktuellen Zeitplan erwähnen, der endet ja diese Woche nach dem bisherigen Stand, dass bis dahin die Eckpunkte von Ministerium und Fraktionen erarbeitet werden sollen. Das ist ja nicht mehr viel Zeit. Können Sie uns da in Aussicht stellen, ob diese Frist eingehalten wird?
Heute ist Mittwoch, wir schauen mal.
Dann Herr Rinke dazu? Dann Frau Kornmeier mit einem neuen Thema.
Ja. An das BMI zu dem Zeugenaufruf von gestern. Erstmal die Lernfrage, wie kommt so eine Summe eigentlich zustande? Also jetzt in dem konkreten Fall, warum 1 Million, warum nicht 500.000? Gibt es da, also ja, wie kommt das zustande? Und dann, wie entwickeln sich denn die Rückmeldungen? Kommt da viel? Ist da möglicherweise auch schon was Brauchbares dabei?
Zunächst einmal die Summe von 1 Million Euro. Belohnung ist Ausdruck der Ernsthaftigkeit, mit der sich die Behörden der Fahndung widmen. Und der Bundesinnenminister hat sich dazu gestern ja auch ausführlich geäußert und betont, dass die Summe in Anbetracht des Schadens auch durchaus angemessen ist. Könnten Sie Ihre zweite Frage nochmal stellen?
Wie sich die Rückmeldungen entwickeln. Kommt da viel? Ist da schon was Brauchbares dabei? Also was möglicherweise Brauchbares?
Dazu kann ich Ihnen aktuell nichts sagen, aber wir melden uns gerne dazu, wenn wir da einen aktuellen Stand haben.
Aber auch einfach erstmal so zu der Zahl. Also bekommen Sie Anrufe, klingelt das Telefon die ganze Zeit? Wie kann man sich das vorstellen?
Da bitte ich um Verständnis, dass wir dazu aktuell nichts sagen können.
Herr Renke, dazu?
Ja, Frau Singer, kurze Nachfrage zu Ihrer Aussage eben, dass die Summe von 1 Million Ausdruck der Ernsthaftigkeit ist. Die Folgefrage wäre, die anderen Sachen sind Ihnen nicht ganz so wichtig bei den Fahndungen, dass Sie da noch keine 1 Million Summe ausgeschrieben haben, wenn es um andere Straftaten geht? Oder wie muss man das künftig bewerten? Also hängt das dann von der Summe der von den Behörden ausgeschriebenen Belohnungen ab?
Also ich kann Ihnen zu der Höhe der Summe im Detail nichts weiter dazu sagen, als das, was ich bisher gesagt habe.
Darf ich noch mal kurz nachfragen?
Ja, bitte.
Haben Sie einen Vergleich mit anderen Summen? Ist das die höchste Summe, die das Innenministerium bisher jemals zur Verfügung gestellt hat?
Sie wissen wahrscheinlich selbst, welche Summen bisher gezahlt wurden. Das ist ja auch öffentlich oder wurde auch schon bei anderen Fahndungen bekannt gegeben. Dazu kann ich leider nicht mehr sagen.
Herr Kreuzfeld dazu.
Ja, auch nochmal zu dieser Aussage mit der Ernsthaftigkeit. Also es ist ja ein Vielfaches dessen, was damals bei RAF-Fahndungen ausgesetzt worden ist. Ist also die Bedrohung hier jetzt aus Ihrer Sicht ernsthafter als die, die damals von der RAF ausging?
Also diesen Vergleich, den kann ich jetzt nicht bewerten, ehrlich gesagt.
Herr Jung?
Und auch eine Lernfrage, bezieht sich die Summe auf Hinweise auf die Vulkangruppe oder auf die Aufklärung allgemein dieses Ausfalls, dieses Vorfalls, weil man weiß ja nicht, ob dies waren, wo man glaubt es.
Also die Summe bezieht sich auf diese, auf die Ermittlung und die bezieht sich auf die Erfassung der Täter oder des Täters.
Also nicht nur auf die angebliche Vulkangruppe.
Ich habe da nichts weiter hinzuzufügen.
Dann Herr Hönig mit einem neuen Thema. Entschuldigung, Herr Mauer.
So. Auf den Plakaten, die schon zu sehen sind in Berlin, ist zu sehen, dass der Aufruf oder beziehungsweise die Zahlung befristet ist bis zum 24. Februar. Können Sie sagen, warum das befristet ist?
Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Könnte ich eventuell nachreichen. Die Information liegt mir gerade nicht vor.
Dann jetzt Herr Hönig mit einem neuen Thema.
Ja, ins BMI. Bei der Deutschen Bank läuft aktuell eine Razzia des Bundeskriminalamtes wegen Verdachts der Geldwäsche. Frau Singer, können Sie da irgendwas zu sagen?
Das sind laufende Ermittlungen und dazu können wir uns leider nicht weiter äußern.
Dann vielleicht an Herrn Keller. Ihr Haus hat ja, sagen wir mal, angekündigt, den Verdacht gegen Geldwäsche zu intensivieren. Haben Sie da irgendwelche Kenntnisse jetzt von diesen Ermittlungen? Wogegen richten die sich?
Sie erwarten jetzt wahrscheinlich nicht von mir, dass nachdem das BMI gesagt hat, es äußert sich nicht zur Ermittlung, dass ich jetzt mich zu den Ermittlungen äußere. Ich kann grundsätzlich sagen, dass natürlich der Kampf gegen Steuerkriminalität, gegen Finanzkriminalität, dass das eine Priorität von unserem Haus ist. Da haben wir ja auch jetzt schon in dieser Legislatur einiges angestoßen. Und da ist eben ganz klar, das sind keine Kavaliersdelikte, das hat das Haus fest im Blick als Priorität und da gehen wir weiter gegen vor.
Dann Herr Kollege, bitte.
Ja, meine Frage wird sportlich, also entweder Herr Mayer oder den Sportminister. Ja, die deutschen Handballer könnten ja heute Abend vielleicht ins Halbfinale einziehen. Da wäre die Frage, ist entweder der Kanzler oder Herr Dobrindt Handball interessiert genug, um dann nach Dänemark zu reisen, die für ein Halbfinale oder ein Finale. Wäre jetzt keine so lange Reise, muss man sagen.
Eine Reiseankündigung habe ich nicht für Sie. Ich bin mir aber sehr sicher, dass der Bundeskanzler sehr eng verfolgt, wie unsere Handballnationalmannschaft dort performt und abschneidet. Insofern verfolgt er und sicherlich auch die Bundesregierung das sehr eng. Reiseankündigung habe ich nicht für Sie.
Wir hatten es letzte Woche auch schon hier. Das Thema Sport liegt nicht mehr im Innenministerium.
Ach so. Ja. Frau Schenderlein als Sportstaatsministerin hat den Bereich übernommen.
Ja. Am Montag. War das auch nochmal Thema? Herr Rinke dazu? Nicht. Gut. Neues Thema. Jo, machen Sie weiter. Bitte.
Ja, danke. Eine Frage an Herrn Keller am besten. Es geht um das Zahlungssystem Vero, was ja eingeführt wurde in einigen anderen europäischen Ländern. Es geht um das Thema europäische Souveränität, Alternativen zu amerikanischen Zahlungssystemen. Ja, die Banken hatten sich darauf geeinigt. Jetzt gibt es Klagen, dass das in Deutschland einfach nicht verfügbar ist, weil es keine Angebote gibt. Anders als in anderen Ländern, wo damit bezahlt werden kann. Ich hätte ganz gerne von Ihnen eine Einschätzung. Gibt es da einen Zeitplan, bis wann Händler, Bundesbehörden, wer auch immer ein Angebot haben muss, dass man auch statt mit PayPal oder anderen US-Systemen mit Vero zahlen kann?
Da bin ich jetzt leider, muss ich zugeben, heute nicht ausgestattet für. Das müssten wir Ihnen einmal nachreichen.
Können Sie da vielleicht was nachreichen?
Das hatte ich gerade angekündigt. Ja.
Gut, danke. Und gerne die Nachreichungen zeitnah. Das hat am Montag ganz toll geklappt. Vielen Dank dafür, weil dann ist auch die Berichterstattung zeitnah. So, dann haben wir hier nochmal Herrn Rusch. Ach, dazu, Herr Kreuzfeld. Bitte.
Gleich ans Verkehrsministerium. Es gibt ein großes staatliches Unternehmen mit der Deutschen Bahn, wo man auch noch nicht mit
Sekunde, Währung... Sekunde, wenn Sie das Verkehrsministerium befragen wollen, müssen wir einmal tauschen. Und es ist immer sinnvoll, den Tausch abzuwarten und dann erst die Frage zu stellen.
Alles klar. Ich wollte mal kurz hören, warum man beim staatseigenen Unternehmen Deutsche Bahn AG noch nicht mit Vero bezahlen kann und ob die Bundesregierung im Rahmen ihrer Initiative für mehr europäische Souveränität im Zahlungsverkehr als Eigentümer vielleicht vorhat, das Unternehmen dazu anzuhalten, das zu ändern.
Ja, da würde ich zuerst darauf verweisen, dass das sicherlich eine Frage ist, die in den operativen Bereich fällt, quasi den die Bahn dann allein entscheiden muss. Also in dem Zusammenhang müssen Sie Ihre Frage dann an die Deutsche Bahn stellen. Ja, und darüber hinaus habe ich jetzt heute nichts mitzuteilen.
Gibt es weitere Fragen ans Verkehrsministerium? Das ist nicht der Fall. Dann tauschen wir zurück. Vielen Dank. Herr Rusch, neues Thema.
Ja, ein britisches Medium berichtet, dass Peking mehrere Jahre lang die Mobiltelefone hochrangiger Beamter in der Downing Street gehackt haben und ihre private Kommunikation abgehört haben soll. Davon soll auch der damalige Premierminister und andere Minister betroffen sein. Wie bewertet die Bundesregierung den Bericht? Wie sehr hat die Bundesregierung den Schutz ihrer Kommunikation über Mobilgeräte im Blick und sind in dem Bereich Sicherheitsvorfälle bekannt?
Der Bericht ist mir nicht bekannt, insofern kann ich ihn leider entsprechend auch nicht kommentieren. Natürlich machen wir uns fortlaufend, unabhängig jetzt von Berichterstattung, darüber Gedanken und bringen uns auf den neuesten Stand, um unsere Kommunikation sicher zu halten. Das ist in diesen Zeiten dringend notwendig und dringend geboten. Und da arbeiten wir fortlaufend dran, das eben auch sicherzustellen, haben da ein hohes Schutzniveau. Wie gesagt, den Bericht selbst kenne ich nicht, kann ich nicht bewerten.
Dann habe ich noch mal Herrn Rinke auf der Liste. Bitte schön.
Genau. Eine Frage entweder an Herrn Mayer oder Herrn Wenzel. Es geht um Veronika Grimm, eine der Sachverständigen, Wirtschaftsweisen, die ja jetzt Herausgeberin eines Mediums wird. Es hat vorher schon mal eine Diskussion gegeben, als sie in den Aufsichtsrat von Siemens Energy eingezogen ist. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung da irgendwelche Probleme, Compliance-Probleme sieht, oder welche Regeln es eigentlich gibt, wer Wirtschaftsweise oder Weiser sein darf?
Soweit ich weiß, gibt es da Compliance-Vorschriften. Für diesen Fall ist mir da jetzt aber nicht bekannt, wie die Details aussehen. Ich kann da gerne mal schauen, ob ich das nachreichen kann.
Ja, danke.
Gibt es weitere Fragen? Herr Maurer?
Und zwar an das Digital- und Staatsmodernisierungsministerium. Es geht um die Modernisierungsagenda.
Die
Frage habe ich noch nicht angefangen.
Es gilt für Sie dasselbe wie für Herrn Kreuzfeld.
So, jetzt Staatsmodernisierungsagenda. Da steht ja als ein Zielwert, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verwaltung nehmen wahr, dass sie deutlich von staatlicher Bürokratie entlastet werden in einem Zeitraum von 6 Monaten. Ohne das Ende auch vorwegzunehmen, jetzt sind 4 Monate vergangen. Können Sie denn irgendwie schildern, auf wie gut wir auf dem Weg sind oder Sie besser gesagt?
Ja, also wir haben ja 2 Modernisierungsagenden zunächst einmal zur Einordnung. Einmal die Bundesagenda, wo sich Bundesressorts geeinigt haben auf über 80 Einzelmaßnahmen, die wir jetzt bis zum Ende der Legislaturperiode umsetzen wollen. Und dann gibt es nochmal die föderale Modernisierungsagenda, wo sich Bund, Länder und die Kommunen gemeinsam auch verpflichten, über 200 Einzelmaßnahmen umzusetzen, die sehr schnell spürbar werden. Und von den Maßnahmen, die wir jetzt schon vielleicht umgesetzt haben, möchte ich einmal verweisen, das haben wir mit dem Verkehrsministerium gemeinsam geschafft, die eKFZ-App, also wo sich jeder Bürger den Fahrzeugschein digital auf Smartphone laden kann. Ich glaube, da gibt es auch sehr gute Zahlen, also schon über 1 Million Mal genutzt worden. Dann haben wir die digitale Ummeldung, also den Wohnsitz ummelden. Das ist für 55 Millionen Bundesbürger verfügbar. Die Herausforderung bei der Digitalisierung in Deutschland ist ja, dass wir ein föderales System haben und diese Leistungen eben nicht bundesweit verfügbar sind, aber immerhin für 55 Millionen Bürger ist die Ummeldung jetzt verfügbar und wir arbeiten daran, auch zum Beispiel mit Pilotländern, mit Hessen und Bayern, hier schnell in die Fläche zu gehen und zu schauen, welche Stellschrauben muss man drehen, damit alle Kommunen sich anschließen können an die digital bestehenden Angebote.
Sind Sie jetzt auf einem guten Weg oder Sie haben jetzt 2 Maßnahmen genannt, aber insgesamt, wie schätzen Sie es ein?
Wir sind optimistisch und zuversichtlich, dass wir vieles davon umsetzen. Der Minister hat sich ja auch dazu geäußert, dass jetzt 2026 das Jahr der Umsetzung ist. Also wir haben Maßnahmen beschlossen. Wir sind uns alle einig, dass Dinge anders laufen müssen bei der Digitalisierung in diesem Land. Und jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Und da sind wir sehr dahinter. Also gibt es regelmäßig auch Rücksprachen. Und wir steuern da sehr intensiv nach und werden dann die Erfolge auch präsentieren, wenn sie greifbar sind für die Bürger.
Herr Rinke mit einem neuen Thema.
Ja, Herr Mayer, es geht um den US-Präsidenten. Es gibt heute einen Politico-Bericht, nachdem Herr Fico, der slowakische Ministerpräsident, sich sehr besorgt über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten geäußert hat, nachdem er mit ihm gesprochen hatte. Und das hat er wohl europäischen Regierungen auch mitgeteilt, einigen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es beim Bundeskanzler, der ja auch regelmäßig Kontakt zum US-Präsidenten hat, eigentlich ähnliche Sorgen gibt, was den Gesundheitszustand des Präsidenten angeht.
Ich kenne jetzt die Politico-Berichterstattung, auf die Sie da Bezug nehmen, kenne ich nicht und habe dazu auch nichts weiter mitzuteilen. Das ist auch nicht unser Thema.
Naja, Entschuldigung, wenn ich nachfrage, es könnte dann schon das Thema sein, weil Deutschland immer noch einer der engsten Partner der USA ist. Und wenn es da Probleme gäbe auf der anderen Seite, dann würde es ja auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen betreffen.
Aber Sie wollen jetzt hoffentlich nicht, dass ich dazu jetzt hier irgendwelche spekulativen Aussagen treffe. Es gibt auf verschiedensten Ebenen engen Austausch mit der US-Regierung, auch zwischen dem Bundeskanzler und dem US-Präsidenten direkt. Und der ist sehr, sehr intensiv. Das ist eine gute, vernünftige Arbeitsbeziehung. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Herr Jung, dazu?
Hält der Kanzler den US-Präsidenten für körperlich und psychisch gesund?
Also ich weiß nicht ganz genau, welche Fährte Sie mich hier führen wollen. Der US-Präsident ist für uns weiterhin ein wichtiger Partner. Darauf haben wir immer wieder hingewiesen. Der Austausch ist sehr breit. Der ist auch persönlich bei den unterschiedlichen Formaten, wo wir auf den US-Präsidenten treffen, der Besuch des Bundeskanzlers in Washington. Dementsprechend ist der Austausch sehr gut und vernünftig.
Ich registriere ein Ja, hört sich anders an.
Dann, Herr Kollege, mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, doch noch mal ans Verkehrsministerium, bitte zu entschuldigen, dass noch mal zum Wechselspiel kommen muss.
Frage ich noch mal.
Ist mir leider nicht rechtzeitig eingefallen. Ich bitte es mir nachzusehen. Und zwar hat der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen...
Können wir den Kollegen erstmal Platz nehmen lassen? Dankeschön, bitte.
Alles klar. Der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen hat gestern in einer Pressekonferenz hier im Hause das Verkehrsministerium dazu aufgerufen, das Konzept der Generalsanierung doch noch mal zu überdenken, insbesondere vor dem Hintergrund, dass vor gänzlichen Korridorsperrungen die Umleiterstrecken nicht ausreichend ausgebaut seien. Ist diese Kritik des Verbandes der deutschen Verkehrsunternehmen A Ihnen bekannt? B, wird das Konzept der Generalsanierung fortlaufend überprüft?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Problematik an sich ist bekannt und die ist ja auch nicht neu und die wurde ja auch nicht gestern zum ersten Mal adressiert. Sondern die läuft ja im Prinzip seit man das in der letzten Legislatur das Konzept der Generalsanierung, sprich nicht mehr bauen unterm rollenden Rad, sondern einmal sich große Korridore anzugucken, dort alles neu zu machen, innerhalb kürzester Zeit alle Gewerke auf eine Strecke zu bringen, um hier möglichst schnell wieder Baufreiheit zu schaffen, sondern die gibt es sehr lange schon. Und was man gemacht hat mit dem Legislaturwechsel auch, werden Sie auch mitbekommen haben, man hat diese Strategie der Generalsanierung bereits überarbeitet und dahingehend angepasst, dass man einen sehr breiten Dialog mit den Verbänden, mit den Unternehmen, die dort tätig sind, geführt hat und all diese Ergebnisse eingeflossen sind in die Ausführung der Korridorsanierung, wie sie heute abgewickelt werden. Teil dessen war beispielsweise, dass man die Zahl der Sanierungen pro Jahr reduziert hat, den gesamten Zeithorizont erweitert hat, um hier eben auch den Unternehmen, die dort tätig sind, größere Spielräume zu geben. Und man hat dann natürlich auch die Kritik aufgenommen, eben die Umleiterstrecken weiter zu ertüchtigen, sodass auch während der Sperrpausen ein Betrieb gegeben sein kann. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass im Vorfeld dieser Korridorsanierung vor jeder einzelnen Sanierung eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemacht wird, die eben exakt darlegt, wie sieht es denn aus, welche Bauweise wäre denn tatsächlich die günstigere. Und es ist nun einmal so, dass die Sperrpause einen größeren wirtschaftlichen oder einen positiveren wirtschaftlichen Effekt hat, als eben die herkömmliche Bauweise, bei der dann gestreckt diese Maßnahmen über bis zu 8 Jahre erfolgen würden, die dann hier beispielsweise in einem halben bis zu einem Jahr erfolgen.
Gibt es weitere Fragen? Das ist Herr Jung.
Zum Thema Olympische Spiele und Eis, also jetzt die Eisagentur, die Grenzschutzbehörde der USA, da gab es die Ankündigung, dass...
Sie sprechen von den Winterspielen in Italien, ne?
Ja. Gut. Danke.
Bitte.
Gibt es eine Reaktion der Bundesregierung darauf, dass Eisagenten bei den Winterspielen eingesetzt werden in Italien?
Dazu haben wir keine eigenen Erkenntnisse. Wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen, keine eigenen Erkenntnisse.
Ich habe nicht nach Erkenntnis gefragt, sondern nach einer Einschätzung, insbesondere weil ja hier auch in Europa die Reaktion auf das Vorgehen der Eisbeamten in Amerika für Schrecken sorgt. Besorgt Sie das?
Also für die Veranstaltung der Olympischen Spiele ist meines Wissens das IOC zuständig. Insofern müssen Sie die Frage darin nochmal hinrichten. Wie gesagt, wir haben darüber keine Erkenntnisse. Ich habe Medienberichterstattung zur Kenntnis genommen. Und dementsprechend kann ich das auch nicht kommentieren oder bewerten.
Dann, Herr Hönig, Sekunde. Sie haben kein Mikro? Da. Ich sehe es nicht. Jetzt.
Also das ist ja schon ein bisschen irritierend. Ich meine, ich nehme mal an, dass keine deutschen Sicherheitskräfte nach so den Olympischen Spielen fahren, um die örtlichen Sicherheitskräfte zu unterstützen, oder ist das richtig? Also sind da BKA-Beamte oder analog zu EIS deutsche Sicherheitskräfte vor Ort in Mailand und Cortina?
Ich müsste das
Entschuldigung, das würden wir nachliefern.
Herr Jung, mit der letzten Frage. Sie sehen, wir haben eine Nachfolgeveranstaltung.
Genau, aber das IOC ist ja nicht für die Sicherheit verantwortlich, sondern das Gastgeberland. Dementsprechend ist es ja auch eine bilaterale Angelegenheit. Da können Sie ja nicht aufs IOC verweisen.
Es geht um die Olympischen Spiele und für die Durchführung ist das IOC verantwortlich. Wie gesagt, wir haben dazu keine eigenen Erkenntnisse. Dementsprechend kann ich das auch nicht bewerten. Und dann müssen Sie die Nachfrage dort an die Veranstalter richten.
Nein, sorry, das Gastgeberland Italien ist für die Sicherheit zuständig. Ja. Das Gastgeberland hat bestätigt, dass Eisbeamten zum Einsatz kommen sollen. Darum ist es doch gerechtfertigt, wenn Sie hier antworten, insbesondere weil Deutsche ja auch dahin reisen.
Ja. Wenn das so ist, dann ist sicherlich die italienische Regierung der richtige Ansprechpartner. Wie gesagt, wir haben darüber keine eigenen Erkenntnisse, deshalb kann ich es auch entsprechend nicht kommentieren. Dabei bleibt es.
Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Wie gesagt, um 14.30 Uhr geht es weiter mit der Bundeswirtschaftsministerin. Dankeschön.